Wie es Heidi schon gesagt hat, wir befinden uns gerade am Anfang von der Apostelgeschichte und damit mitten drin im Pfingstgeschehen, beziehungsweise heute eigentlich gerade kurz danach. Aber bevor wir zu diesem Text ankommen, möchte ich trotzdem nochmal vorne anschauen, was ist eigentlich genau passiert. Weil in Apostelgeschichte 2,41, dort lesen wir, dass 3000 Menschen zum Glauben gefunden haben. Was ist eigentlich dort genau passiert? Und ich glaube, um unseren Text, den wir heute anschauen wollen, zu verstehen, müssen wir so kurz ein bisschen zurückschauen, was passiert ist, seit der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist und nachher der Petrus seine Predigt gehalten hat und darauf aber plötzlich 3000 Menschen zum Glauben kommen. Der Urs hat uns ja letzte Woche schon erklärt, dass Pfingsten, oder da, wo Pfingsten, wo der Heilige Geist runtergekommen ist, dass dort Shavuot war. Das jüdische Fest. Es ist eins von diesen Erntedankfestern. Es sind insgesamt 3 Fester, die die Juden dort haben. Das ist das Pessach, Passa. Es ist das Shavuot und Sukkot. Und die haben nicht nur die Bedeutung, mit Dank dafür, dass die Weizernte war oder die Gerstenernte oder die Wein- und Obsternte. Nein, sie haben immer auch eine viel bedeutendere geistliche Ebene in diesen Festen. Und ich glaube, wir tun uns gut, wenn wir lernen zu verstehen, was Shavuot, also Pfingsten, eigentlich genau für ein Fest war. Die 3 Erntedankfester waren auch Wallfahrtsfester. Das heisst, es sind die Juden aus ganz Israel sind zusammengekommen und haben sich in Jerusalem getroffen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil die 3000, die zugelassen haben, sind wahrscheinlich sehr fromme Juden gewesen, die Tora, also das Gesetz, das sind die 5 Bücher Mose, wirklich gekannt haben. Die haben gewusst, was dort drin steht. Und man könnte davon ausgehen, dass sie auch all die Prophetien schon mal in der Synagoge gehört hat, wo dann der Petrus später darauf Bezug nimmt. Und ich glaube auch, sie sind sich bewusst gewesen, was genau das Problem ist mit dieser Welt. Ich glaube, sie haben gewusst, sie sind sündig. Ich glaube, sie haben gewusst, hey, wir haben Schuld. Und es ist rein Gottes Gnade, dass wir sein Volk dürfen sein. Es ist rein Gottes Gnade, dass wir mit ihm dürfen unterwegs sein. Ich glaube, all die 3000, die dort zugelassen haben, die haben das gewusst. Und dann ist das Shavuot vom Inhalt her auch sehr interessant. Was hat man dort gefeiert? Man hat gefeiert, dass man das Gesetz bekommen hat. Also am Shavuot-Fest hat man daran gedacht, was am Berg Sinai passiert ist. An Weihnachten habe ich dort so geredet, wie Gott im Blitzen, im Donnern und wie die ganze Welt bebt hat und Gott im Feuer oben runterkommt auf den Berg Sinai. Und wenn wir uns das vor Augen haben und die Juden, die am Petrus zugelassen haben, haben das wahrscheinlich auch gerade erst vielleicht gehört oder sind in dieser Zeit gewesen, wo man an das denkt. Und jetzt lesen wir dort, wie der Urs uns das auch schon erzählt hat, hey, im Brausen, im Wind, im Stürmen kommt der Heilige Geist in Form von dieser züngelnden Flamme, Gott, der in der Flamme auf den Berg runterkommt, kommt jetzt der Heilige Geist auf die Leute. Und es müssen sie ja unweigerlich einfach in das zurückversetzt haben, hey, dort haben wir das Gebot. Dort haben wir die Gesetze von Gott bekommen. Dort hat Gott mit uns einen Bund geschlossen. Das haben die Juden sich sicherlich daran erinnert. Und jetzt kommt eben der neue Bund. Also das Fest Shavuot wird am Pfingsten wie nochmal erweitert, überarbeitet, erneuert, könnte man sagen. Und dann kommt der Petrus, oder, sie sind so ein bisschen verwirrt, und kommt an und sagt, hey, ich erzähle euch jetzt, was da gerade passiert. Und er macht das relativ schlau, indem er auf den Joel referenziert, den Joel 3. Und dort geht es darum, dass der Tag vom Herr angekündigt wird. Und er verknüpft das Geschehen vom Heiligen Geist, der auf uns kommt, direkt mit dieser Verbindung in Joel. Und sagt damit, hey, jetzt ist der Tag vom Herr angebrochen. Jetzt ist der Moment, wo der neue Bund anfängt. Und wie ich schon gesagt habe, die Juden oft und wahrscheinlich die meisten haben sehr ein gutes Bibelwissen gehabt. Und wenn wir vom neuen Bund reden, dann werden sie sich nicht nur an Joel erinnert haben, wo der Petrus gerade erwähnt, sondern auch an Jeremia 31 und Hesekiel 36. Weil dort drin lesen wir, dass Gott sein Geist über die Israeliten ausgegossen wird. Er wird ihre Weisungen oder eben das Gesetz ihnen ins Herz schreiben. Und ein neuer Bund wird anfangen. Was der Petrus also mit der Referenzierung auf Joel 3 aussagt, ist, hey, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo der Bund, und das an dem Fest vom Bund eigentlich, erneuert wird, wo der Heilige Geist, wo der Geist Gottes in uns hineinkommt und das Gesetz in unsere Herzen schreibt. Und dann sagt er mit dem Joel am Schluss, wer jetzt den Namen vom Herr anruft. Beim Joel eigentlich Jahwe, also wer Gottes Name, wer den Bundesnamen von Gott anruft, der wird gerettet werden. Und was der Petrus darauf aber macht, bis dann all die Bekehrungen kommen, ist eigentlich das ganze Geschehen mit Jesus zu verknüpfen und zu sagen, hey, Jesus ist der Messias und wer am Messias seinen Namen anbetet, der wird errettet werden. Das ist so ganz kurz die Botschaft, die ganz eng verknüpft mit dem Schavuot auch zusammenhängt. Hey, jetzt ist der Moment, wo der neue Bund startet. Der Alte ist überarbeitet, der Neue eingesetzt. Und darum verwundert es mich auch gar nicht, dass dann die Juden sagten, boah, das ist für uns mega schlüssig. Ich bekehre mich zu dem Jesus. Ich möchte dem nachfolgen. Was für mich die 3000 auch irgendwo ein Stück weit erklärbar macht. Und natürlich war es ganz viel Geistwirken. Aber die Erkenntnis ist erst der Anfang. Und damit sind wir jetzt eigentlich bei unserem Text Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 angelangt. Darf ich rast, das da, genau. Und ich möchte einfach mal vorlesen, was mit diesen Juden, die sich jetzt gerade frisch bekehrt haben und zu dieser Glaubensgemeinschaft der Jünger hinzugekommen sind, passiert ist und wie sie sich verhalten haben. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in Aufrichtigkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber fügte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Im ersten Vers lesen wir eigentlich von so vier Merkmalen von dieser frischen Gemeinschaft, die entstanden ist. Und dazu gehört die Unterweisung in der Lehre der Apostel, die ein Gemeinschaftsbrechen vom Brot, also das Abendmahl, aber auch das ganz normale Essen ist das eher in ihrem Kontext, und das Gebet. Das alles ist eigentlich eine logische Konsequenz daraus, dass sie sich zu dem Messias bekehrt haben. Insbesondere, wenn wir in den jüdischen Kontext anschauen. Weil das Studieren von dem, oder das Lehren von den Unterweisungen der Apostel. Das ist eigentlich gleichzusetzen wie das Studieren von der Tora, vom Gesetz. Das haben sie gekannt. Hey, lass das Gesetz nicht von dem. Jetzt wollte ich spontan etwas zitieren, kommt leider gerade nicht so, wie es soll. Aber hey, denk über das Gesetz Tag und Nacht nach. Oder am König wird speziell nochmal gesagt, im Josua, oder beziehungsweise dort auf den Josua bezogen, hey, denk über das Gesetz nach, lass es nicht von deinen Lippen gehen. So, jetzt kommt es. Sondern, ja, tu das wirklich keuen und bleib dran und lern das, was die Gesetze sagen, auch befolgen. Und jetzt haben sie ja einen neuen Bund. Vorher beim alten Bund haben sie das Gesetz empfangen. Und jetzt der Heilige Geist, etwas Neues fängt an. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Natürlich hat der Jude gedacht, gut, dann muss ich wissen, was der Jesus gelehrt hat, was der Messias gesagt hat. Dann muss ich herausfinden, was und wie hat er gelebt. Ich muss seine Werke, seine Taten und auch irgendwie die Auferstehung und den Tod begreifen und verstehen lernen. Und darum macht es Sinn, dass sie gesagt haben, hey komm, Apostel, ihr habt das alles erlebt, lasst uns zusammensitzen, wir wollen lernen, was der Jesus erzählt hat und was die Botschaft von ihm war. Und unter der Lehre der Apostel können wir uns eigentlich das vorstellen. Jetzt, wir heute haben ja keine Apostel mehr, oder zumindest nicht mehr so ein Petrus, ein Paulus, ein Lukas und so weiter. Die sind ja, Lukas, ja. Die sind ja nicht noch am Leben. Wir haben aber die Bibel. Und ich glaube, da dürfen wir gut einmal einfach so einen Werbeeinschub machen und sagen, hey, lasst uns ein Vorbild nehmen an diesen Gläubigen, indem wir sagen, hey, wir lernen treu aus der Bibel, was es heisst, Christ sein. Wir studieren das Wort. Klar, das klingt jetzt wieder ein bisschen wie vorher mit dem Gesetz, aber wir haben noch den Heiligen Geist, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist nämlich etwas Neues. Er, der uns anspricht, uns wird lehren, was Jesus gesagt hat und was seine Lehre war. Dann kommen wir noch an ein anderes Phänomen. Es hat sie in die Gemeinschaft hineingetrieben. Und eigentlich ist das ein Phänomen, das wir sehr gut aus unserem Alltag kennen. Also ich bin fast sicher, jeder von euch kennt das Phänomen. Sie haben nämlich eine neue Gemeinsamkeit entdeckt. Sie haben die gemeinsame Sündenerkenntnis, hey, ich brauche Jesus und ich will dem nachfolgen. Das ist ihre neue Gemeinsamkeit. Jetzt, wenn ihr im Alltag jemandem begegnet, der das gleiche Hobby hat wie ihr und mit ihm anfangen zu reden oder ihr, dann merkt man manchmal plötzlich so eine Verbundenheit. Oder auch den gleichen Job meinetwegen. Wenn ich einen Bauzeichner treffe, der den gleichen Job macht, am besten noch auch in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, dann herrscht da einfach schon vorweg, ohne dass wir einander kennen, eine gewisse Grundsympathie und eine gewisse Gemeinschaft, die natürlich eigentlich gar nicht zu vergleichen ist mit dem, was Jesus für eine Gemeinschaft stiftet mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Aber genau das passiert da. Die Gemeinsamkeit, die lässt sie näher zueinander rücken und eine neue Gemeinschaft entsteht. Und in dieser Gemeinschaft haben sie immer wieder das Brot gebrochen. Und damit ist eigentlich einfach das Essen gemeint. Also auch das Abendmahl, das Jesus einsetzt, das ist eigentlich ein normales Abendessen. Es ist nicht jetzt etwas per se außergewöhnliches gewesen, was sie dort hatten, aber die Bedeutung, die er drin gelegt hat, die war außergewöhnlich gewesen. Und sie haben angefangen, einfach miteinander zu essen und in dem Sinne eben das Brot brechen, wie es Jesus Christus gemacht hat. Und sie haben sich daran erinnert, was er verkündet hat damit. Sie verkündet mit dem Abendmahl den Tod und die Auferstehung. Sie erinnert sich an die Heilstat von Jesus Christus und haben sich gegenseitig vergewissert, hey, deine Schuld ist vergeben. Und sie ist gut. Eigentlich zu jedem, oder? Wenn man das Brot wie, hat man wie können sagen, hey, deine Schuld ist vergeben. Jesus hat dafür gezahlt. Und sie haben sich so immer wieder daran erinnert, an was sie glauben. Und auch das Gebet, das am Schluss da noch erwähnt wird, ist eigentlich etwas, das altbekannt ist. Wir kennen es aus den Psalmen. Dort kommt der Gerechte, der zum Gottesvolk gehört, zu Gott und sagt, was alles falsch läuft oder an was er Freude hat und klagt, jubelt, dankt, bittet. Und das, weil sie an einen persönlichen Gott glaubt, der sich interessiert, wie es seinem Volk geht. Jetzt dürfen sie daran glauben, dass Jesus sich für sie interessiert, dass sie dürfen zu ihm gehen und einfach beten. Darüber reden, wie es ihnen geht, was für Herausforderungen das sie haben. Und es ist also eigentlich ganz etwas Normales, was sie bisher auch schon gekannt haben. Jetzt in einer neuen Form. Und der Lukas richtet eigentlich da am Anfang, wenn wir dann weitergehen, den Blick wie auf die Gemeinschaft, die sie hatten. Er redet darüber, wie das miteinander genau ausgesehen hat. Beziehungsweise er macht das sehr kurz und wir werden es jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und zwar steigt er und sagt, alle Glaubenden hielten zusammen. Zusammen. Zusammenhalt. Jetzt frage ich einfach mal in die Runde, wenn ihr Zusammenhalt gehört, was zeichnet Zusammenhalt aus? Was ist für euch Zusammenhalt? Oder wie sieht Zusammenhalt aus? Was kommt euch da in den Sinn?
Teilen.
Unterstützen. Ja. Genau. Ja. Also miteinander identifizieren im Jahr. Ja, ich habe eigentlich schon vieles gesagt, was ich mir auch schon aufgeschrieben habe. Ich habe mir notiert, hey, das ist eine tiefe Verbundenheit. Es ist jetzt nicht einfach so ein oberflächlicher Zusammenhalt. Das würde auch am griechischen Wort hinten dran gar nicht so gerecht werden. Sondern es ist die tiefe Verbundenheit, die man eigentlich aus der Familie müsste kennen. Ja, mir ist klar, das ist nicht in allen Familien immer so. Heile Welt. Aber grundsätzlich wäre genau das der Ort von dieser Familie, von dem Zusammenhalt. Man gehört zueinander. Das, was dir passiert, betrifft auch mich. Wenn es dir schlecht geht, dann trage ich das mit. Es geht mir nicht einfach vorbei, ohne dass ich es, ob das mich interessiert. Nein, ich nehme Anteil daran und versuche irgendwie mitzutragen. Vielleicht klingt es mir mal, vielleicht auch nicht. Aber ich probiere dich, wenn ich mit dir den Zusammenhalt habe, mit dir Gemeinschaft habe, ja, irgendwo dich zu unterstützen. Und hoffe mir natürlich auch, dass ihr mich würdet unterstützen, wenn das passiert. Das kann sein im Mittrauern, im Mitfreuen, aber auch im Entlasten und Dienen. Tiefe Verbundenheit führt dazu, dass man sich verlässlich unterstützt. Ich kann mich auf dich verlassen. Ich weiss, auch wenn es gerade schwierig ist, du bleibst an meiner Seite. Und genau das haben die neuen Gläubigen gemacht. Sie haben gesagt, wir stehen zueinander, wir unterstützen einander, wir sind füreinander da. Und damit sind sie eigentlich ein Zeichen für Gottes Treue in dieser Welt. Ich finde das ganz einen interessanten Aspekt. Das ist ein Auftrag, den wir hier auch bekommen. Hey, wir sollen zusammenhalten, so wie Gott zu uns hält, sollen wir lernen, einander zu begegnen. So treu wie Gott ist, dürfen wir treu zueinander sein. Insbesondere natürlich zu den Mitgläubigen, aber wir dürfen auch treu gegenüber unseren Nachbarn und so weiter sein. Und dann, wenn wir da ja ein bisschen weiterlesen, dann steht da uns, sie verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Ich glaube, das ist etwas, das kenne ich erst seit, nein, ich glaube nicht nur, ich weiß, ich kenne das erst seit ganz kurzem, dass ich mit jemandem zusammen über meinen Besitz darf, oder muen, je nachdem, wie man es jetzt anschaut, bestimmen. Und zwar kenne ich es aus meinem jungen Eheleben. Und auch dort erst seit etwa einem Monat. Also wir haben noch nicht so lange ein gemeinsames Konto, aber jetzt ist alles zusammen. Und ich spüre das also jetzt gerade so, die Einheit, die wir dort haben dürfen, aber auch, was das mit einem macht. Das ist plötzlich, das sieht ja, was ich poste und so weiter. Genau. Aber, also das macht ja etwas mit einem. Und ich glaube, in Bezug auf uns als Kirche wird es dann um einiges herausfordernder, wenn wir den Text einfach mal für sich stehen lassen. Das heisst, nicht nur die persönliche Not oder Freude betrifft mich, wenn es um euch geht, sondern auch der finanzielle Reichtum und die Armut betrifft mich unmittelbar, auch wenn es bei dir ist, bei dir oder bei dir. Ich glaube, das fordert uns Schweizer ziemlich raus. Oder unsere im Nachbarland, bei den Schwaben, die sind uns ja ziemlich ähnlich in gewissen Punkten. Gerade auch, wenn es ums Geld geht. Die haben so ein Sprichwort und sie sagen, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Also das ist so ihre Kultur, oder? Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und ich glaube, manchmal sind wir Schweizer da ganz ähnlich. Und damit kommen wir zumindest in ein Spannungsfeld. Wie gehen denn wir in unserer Gemeinschaft mit Besitz um? Häufen denn wir für uns selber an? Oder setzen wir uns für Bedürftige ein? Und wie viel ist denn überhaupt genug? Jetzt da im Vers steht, je nachdem, wie viel jemand gebraucht hat, hat man Geld zur Verfügung gestellt oder Besitz verkauft oder geschenkt. Ich finde das eine herausfordernde Frage. Wie viel braucht es? Aber es erinnert mich auch an mein Studium. Es hat etwas gekostet. Und ich konnte nicht so viel arbeiten. Und ich bin wirklich in eine Abhängigkeit hineingekommen, wo ich gerade nach einem halben Jahr habe ich Gott wirklich so gesagt, ich bin im Zittern, ich habe keine Ahnung, wie ich das nächste halbe Jahr finanzieren soll. Und ich hatte Angst, dass mir das Geld ausgeht. Und habe nebendran, und das ist ein bisschen der Witz an dieser ganzen Geschichte, habe ich ein Auto gehabt. Das, was jetzt da draussen steht, das hätte ich für etwa 7'000 verkaufen können. Ich habe aber irgendwie immer den Eindruck gehabt, ich muss das behalten. Es war auch der richtige Entscheid, das zu behalten im Nachhinein. Aber es hat mich herausgefordert, so einen Luxus irgendwie zu haben im Vergleich zu anderen Studenten und gleichzeitig die Geldnot. Und dann sind spannende Sachen passiert. Die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, ich würde dich gerne unterstützen. Und das war in dem Moment, wo ich plötzlich im Messenger-Büro nicht mehr so viel arbeiten konnte. Ich habe dort ab und zu ausgeholfen. Aber dann haben sie halt einfach genug Zeichner angestellt. Und ich bin rechnen. Wie viel das ist. Und ich mache es jetzt mal nicht schweizerisch, sondern wir reden jetzt mal über das Geld. Und zwar über den Zeitraum von 5 Jahren sind mir 40'000 Franken geschenkt worden. 40'000, das ist teilweise mehr, als gewisse Leute im Jahr verdienen. Insbesondere, wenn man nicht 100% schafft. Und ich musste das nie zurückzahlen. Also mich hat das extrem beeindruckt, dass irgendwie Gott Menschen berührt hat und gesagt hat, hey, unterstütze die Person. Ja, irgendwie hat immer wieder ist Geld gekommen. Als ich meine Lunge, ich habe meine Lunge so ein Loch drin gehabt, auf dieser Seite, und dann bin ich 2 Wochen im Spital gelegen und ich habe einfach gewusst, jetzt muss ich plötzlich so die 3'200 Franken, die jetzt anstehen, weil meine Franchise weit oben war, zahlen. Und auch dort hat plötzlich Leute gesehen, hey, ich tue dich unterstützen. Manchmal ist das passiert, weil sie gewusst haben, wie es mir geht und wo ich gerade stehe. Und andere haben teilweise einfach im rechten Moment von Gott Bescheid bekommen, jetzt überweisen. Mega cool. Und ich finde das unglaublich. Und das ist für mich etwas, was mich geprägt hat, mir gezeigt hat, hey, ich möchte auch so freigebig sein. Und einfach zu sagen, wenn Not ist, will ich geben. Ob mir das immer gelingt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich wollte das einfach noch auch reinbringen, weil ich glaube, es gibt auch da Leute, die durchaus bereit sind, ihren Reichtum, den sie haben, von dem, was sie zu viel haben, weiterzugeben. Aber das könnt ihr für euch selber reflektieren. Das muss ich euch nicht sagen, wie ihr das macht oder nicht macht, ob ihr es gut macht oder nicht. Aber trotzdem die Frage, wie sieht es bei uns aus, wenn wir auf unserem Bankkonto 50'000 Franken hätten oder haben, die wir eigentlich nicht brauchen. Klar, bei uns ist es noch ein bisschen komplizierter mit der dritten Säule, wenn wir noch zahlen und irgendwie Altersvorsorge. Wir haben ja nicht noch die Familie, die uns dann per se unterstützt. Das funktioniert ja bei uns ganz anders als damals. Aber trotzdem, glaube ich, kann es durchaus einmal sein, dass man sagen kann, hey doch, ich habe eigentlich zu viel auf dem Konto. Und jetzt kommt der Moment, wo in unseren Reihen jemand sagt, hey, mir ist es gerade schwierig. Ich habe gerade wenig Geld, egal was für einen Umstand dazu geführt hat. Ganz egal. Von dem redet es da ja gar nicht. Sondern wenn etwas gebraucht wird, dann hat man geschaut, dass das irgendwie geht. Sind wir dann bereit, auch einfach 5'000 Franken mal auf einen Tätsch wegzugeben? Oder hängen wir irgendwo an dem Geld? Ja, ich glaube, da dürfen wir uns herausfordern lassen. Gerade als Schweizer. Und versteht mich nicht falsch, der Besitz besteht ja nicht nur aus Geld, sondern wir könnten auch dort einfach sagen, alles, was uns gegeben ist. Und das kann auch einfach sein, meine Zeit. Also es muss nicht immer über das Geld und den Besitz an und für sich gehen, sondern das, was mir Gott anvertraut, die Energie, die ich habe, also wie viel ich mag unter Leuten sein und so weiter, bin ich bereit, das zu geben, zum anderen dienen, zum anderen helfen, sie unterstützen? Oder habe ich es lieber für mich und bin so für mich allein, nicht in der Gemeinschaft eigentlich? Mich beeindruckt auf jeden Fall die frisch zum Glauben kommenden Juden extrem. Ich wünschte mir, dass wir so einen Zusammenhalt haben, im Vertrauen darauf, dass Gott uns als Gemeinschaft unterstützt. Dass wir können sagen, hey, dort, wo Not herrscht, mit dem, was es braucht, wir schauen, was möglich ist. Und dann schreibt Lukas nicht nur davon, wie jetzt die neuen Glaubenden miteinander gelebt haben, sondern er schreibt auch von dieser Wirkung, die sie auf die anderen hatten, um sich herum, außerhalb dieser Gemeinschaft. Und dort steht, die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Die Reaktion von den Umliegenden finde ich unglaublich interessant. Sie merken irgendwie, dort ist es anders und sie schätzen es. Anscheinend haben die Leute um die Gemeinschaft herum von den Gläubigen gemerkt, wir schätzen es, mit denen unterwegs zu sein. Das, was sie machen und tun, das ist irgendwie nützlich in unserer Gesellschaft. Da fühle ich mich wohl angenommen. Es ist ein Ort, von innen kommt etwas Gutes. Und ich glaube, sie haben einfach die Taten der Apostel einerseits, aber, wie wir später dort lesen, ja auch von der gesamten Gemeinschaft als positiv wahrgenommen, als lebensfördernd. Und sie sind dafür wahrscheinlich bekannt gewesen, dass sie Personen sind, die dafür sorgen, dass das Gute in die Welt kommen kann. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, wie werden wir wahrgenommen? Wie wirst du, wird ich da im Dorf, bei den Nachbarn, beim Arbeiten, im Ingenieurbüro jetzt in meinem Fall, wahrgenommen? Wird ich als jemand wahrgenommen, der das Klima verbessert, der dafür sorgt, dass wir gut miteinander unterwegs sind oder nicht? Und ich habe mich auch gefragt, ja, was würde jetzt wahrscheinlich unsere Gesellschaft, was würde vielleicht auch sogar mir sagen, woher das Gute kommt? Und habe mich dann so drin gefunden, dass es doch die Ansicht gibt, hey, Technik, der technische Fortschritt, das tut uns gut. Da kommt Gutes in der Welt. Und ich habe dann weiter studiert und bin gar nicht so weit gegangen mit Studieren, sondern bin dann bei der KI hängen geblieben und habe gemerkt, ja gut, die KI ist auch Technik, aber ob jetzt das immer nur unproblematisch und gut ist, würde ich jetzt sehr fest hinterfragen und sagen, hey, fortschreitende Technik bringt auch neue Herausforderungen und unter Umständen auch Gefahren mit sich. Daher ist Technik wohl doch nicht als automatisch als das, was uns Gute in die Welt bringt, zu betrachten. Dann habe ich gedacht, ja gut, aber die Wissenschaft, die hat doch den Auftrag, gute Erkenntnisse zu finden, wie wir als Menschen leben können, wie es uns besser geht. Oder die Medizin schaut, dass wir gesund sind. Psychologie, dass wir gesund im Kopf bleiben. Ja, aber irgendwie habe ich dann auch schnell gemerkt, in dieser Welt gibt es ganz viele wissenschaftliche Bemühungen, um irgendwelche Kriegsmaschinerien zu machen. Was für mich Wissenschaft als der Ort, woher das Gute kommen sollte, völlig ausschließt und Wissenschaft letztendlich zu etwas Neutralen macht. Und einfach von der Ethik, wo wir Menschen besitzen, bestimmt wird. Woher kommt also das Gute in unserer Gesellschaft? Oder wie kommt das Gute in unsere Gesellschaft? Und ich denke, dass die Jerusalemer, die jetzt um die neue Glaubensgemeinschaft waren, etwas erkannt haben. Ich glaube, sie haben gemerkt, hey, die glauben da etwas. Und das, wo der Geruch, der das versprüht, das, was sie hinterlassen, das ist gut. Von ihnen kommt das Gute. Und das ist, ich glaube, wir als Christen haben den Auftrag, das Gute in die Welt zu bringen. Nicht aus eigener Kraft. Das wäre eine völlig schwierige, also viel schwierige Sache. Das würden wir nicht hinbringen. Für das sind wir selber nicht genug unfehlbar. Sondern wir können es nur mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Aber es ist unser Auftrag. Und was mich zur Frage bringt, ja gut, was muss so ein bisschen gegeben werden, sein, dass wir das können tun, dass wir wahrgenommen werden. Und ich habe das einfach ganz kurz mit ein paar Punkten probiert zusammenzufassen, was so grundsätzlich Voraussetzungen sind. Das ist nicht komplett, das ist nicht fertig gedacht. Das ist mehr vielleicht eine Einladung, euch auch Gedanken zu machen, was es braucht, um Zeugen von Gott und seiner Güte zu sein. Und da haben wir, wenn ich halt erst gesagt, hey, also, dass ich wahrgenommen werde, muss ich mich den Menschen um mich herum aussetzen. Also, wenn ich einfach in meinem Kämmerli bleibe, oder wenn wir einfach nur so als Viva-Kille in Wiel zusammenkommen und nie die anderen sehen lassen, wer wir sind, dann werden sie wohl kaum darauf kommen, dass wir gute Sachen für sie parat hätten, die ihr Leben bereichern würden, die ihr Leben je nachdem auch revolutionieren würden. Ich glaube auch, wir sind aufgefordert, mutig anders zu sein. Einen Kontrast bilden. Nicht überall mitmachen, wo es gerade der Trend ist. Und nicht einfach willkürlich, sondern wirklich uns zu fragen, wo können wir mitgehen mit der Gesellschaft und wo ist es vielleicht auch daran, einfach zu sagen, hey, sorry, aber das ist jetzt ein völliger Humbug, was ihr da glaubt oder wie ihr da denkt. Das funktioniert einfach nicht so. Wir dürfen mit unserer Weltanschauung, die uns Gott gibt, unserem Weltverständnis, dürfen wir anecken und dürfen mutig anders sein. Ich glaube aber auch, dass es sich anderen annehmen braucht. Da in unserem Text geht es schon stark darum, gegenübereinander in der Gemeinschaft, aber dass sie wahrgenommen worden sind als gut, glaube ich, hat es auch das gebraucht, dass sie zu den Bedürftigen hingegangen sind. Und aus der Kirchengeschichte, wenn wir da einfach ein bisschen die Geschichtsschreiber anschauen, außerhalb der Bibel, dann haben Christen das auch gemacht. Sie sind zu den Armen, zu den Bedürftigen gegangen, zu den Waisen und Witwen, lesen wir auch in der Bibel, und haben für sie gesorgt. Gut möglich, dass einiges von dem Besitz auch dort reingeflossen ist, in den Dienst, um der Gesellschaft zu dienen. Sie haben also die Not, die sie gesehen haben, nicht einfach ignoriert, sondern sie haben sie gesehen und geschaut, was können wir machen, was steht in unserer Macht. Und verstehe mich nicht falsch, wir müssen nicht irgendetwas machen, wo wir gar nicht kommen, wo wir uns überlupfen. Ja, wenn wir nicht genügend Finanzen haben, um jemanden zu unterstützen, dann können wir an dem auch nichts ändern. Aber wenn wir es hätten, dann sollen wir es geben. Oder wenn wir sehen, jemand, der ist ganz einsam und ich glaube, dort wäre es gut, dass die Person mehr in die Gesellschaft kommt oder unter Leute, dass wir sagen, hey, wenn ich Kapazitäten habe, um noch mit jemandem unterwegs zu sein, um mit jemandem essen, für jemanden kochen, gut, dann mache ich das doch. Kein Problem. Es fordert raus. Es ist vielleicht nicht in unserer Komfortzone, aber ich glaube, wenn wir als gut wahrgenommen werden, müssen wir uns der Not annehmen, die um uns herum ist. Und uns auch fragen, wo ist die Not? Und damit für mich so der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, wir müssen uns auch Gedanken machen, was eigentlich das Evangelium für unsere Gesellschaft bedeutet. Was bedeutet es, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist? Was bedeutet es, dass er für unsere Schuld gestorben ist? Was ist die Relevanz? Und ich glaube, es ist ziemlich relevant. Und je nachdem, wer aus was für einem Kontext man kommt, kann man das Evangelium anders erzählen, ohne den Inhalt zu verändern, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Und ich glaube, das haben sich die Juden auch gefragt. Was bedeutet das Evangelium jetzt für unsere Mitmenschen, die um uns herum sind? Es geht an diesem Punkt nicht darum, ganz in Weil auf den Kopf zu stellen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt in den Aktivismus gehen müssen, sagen, hey, wir gehen immer raus, gehen Gottesdienst feiern, wir machen dies und jenes, dass wir wahrnehmbar sind. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg. Da würden wir uns völlig überlupfen. Da würde uns wahrscheinlich die Freude am Evangelium schnell mal auch vorbeigehen. Ich glaube, es passiert in ganz kleinen Momenten. Und das kann beim Arbeiten sein, es kann in der Familie sein, es kann im Gespräch mit einer wildfremden Person sein, die du heute begegnest. Und sei es nur die Art, wie du sie grüßt. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Ihr habt einen schlechten Tag und sind unterwegs und dann plötzlich schaut euch jemand an, lächelt und sagt, grüezi. Und du denkst, ach schön, ich bin gesehen, es geht mir gerade besser. Ja, manchmal kann so ein Grüezi einen ganzen Tag verändern. Und klar, in dem Moment checkt die Person vielleicht nicht, dass wir Christen sind, sondern denkt, es ist eine freundliche Person. Aber es fängt doch dort irgendwie an. Wie begegnen wir anderen? Und ich glaube, da dürfen wir einen Unterschied machen. Mir hat der Christian Haslewacher, ist das gewesen, hat mir erzählt, er sei amix draußen auf dem Balkon, oder ist die Terrasse unten dran gewesen, also der Sitzplatz. Sie sind gehockt und vor ihrem Sitzplatz geht ein Wägli durch. Und dort sind immer wieder Leute durchgelaufen. Und immer, wenn die Leute vorbeigelaufen sind, hat er gesagt, grüezi oder guten Tag, freundlich gelächelt, freundlich begrüßt. Und aus diesen Begrüßungen sind irgendwann Gespräche entstanden. Weil das ja immer wieder passiert ist. Die Leute haben den Christian immer wieder erlebt. Und dann plötzlich ist die Person mal auf ihn zugegangen und hat ihn darauf angesprochen und sich bedankt. Und es ist ein Gespräch daraus entstanden. Und jetzt wird es plötzlich evangelistisch. Es hat mit einem Grüezi angefangen und mit einem Gespräch über das Evangelium geendet. So habe ich ihn auf jeden Fall verstanden. Aber ihr könnt ihn auch gerne mal wahrscheinlich fragen, wenn ihr ihn sonst mal seht. Dann wird er euch die Geschichte noch ganz akkurat erzählen und bereinigen, was ich vielleicht jetzt falsch im Kopf hatte. Aber ich glaube, das können wir uns wirklich auf die Fahne schreiben und sagen, hey, wir wollen Leute begegnen, so dass sie sich wahrgenommen fühlen. Und vielleicht entsteht etwas daraus, wo Gott ihnen darf begegnen. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich der Schluss von unserem Text. Der Herr aber fügte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Wenn du jetzt das Gefühl hast, all die Taten, die wir jetzt gerade darüber geredet haben, all das Verhalten, das wir darüber geredet haben, führt dazu, dass Menschen zum Glauben kommen, dann muss ich dich enttäuschen. So funktioniert Gott nicht. Es ist nicht deine Aufgabe, es ist nicht deine Verantwortung, dass dein Nachbar, dein Arbeitskollege zum Glauben kommt. In keinster Art und Weise, das ist die Verantwortung von Gott. Und unsere Aufgabe ist, treu zu sein. Treu im Zusammenkommen, treu im Bibelstudieren, darüber reden, was hat eigentlich Jesus gelehrt, treu, wie wir Leute begegnen, treu im Gebet. Dass wir wirklich auch für unsere Mitmenschen beten, für unsere Gemeinde, für Gottes Kirche. Das ist unser Part, treu, unsere Sachen zu tun. Und ob wir jetzt in einer Zeit leben, wo gerade die Ernte ist, wie das beim Petrus offensichtlich der Fall ist, oder? Petrus fängt an, predigen 3000 Menschen einfach zum Glauben. Und auch nachher täglich kommen die Leute zum Glauben. Unglaublich, mega cool. Ich wünschte mir das, dass wir das erleben dürfen. Ich weiss aber nicht, ob wir in der Zeit sind, wo das passiert, oder ob wir gerade in einer Zeit sind, wo wir eher der Seemann sind, wo einfach mit unserem Leben ein Saat setzen. Wo wir einfach mit unserem Sein ein Saat setzen und Gott müssen vertrauen, dass er die Saat gedeihen lässt, und dass der Mensch irgendwann zum Glauben kommt. Aber das ist Gottes Aufgabe und nicht unsere. Wir dürfen treu unsere Arbeit tun, treu ihm nachfolgen und darauf hoffen und auch damit darauf vertrauen, dass er es wohl wird tun. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Ja, Vater, danke vielmals, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Danke, Jesus, hast du das möglich gemacht. Danke, hast du uns den Heiligen Geist geschickt und wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer mehr den Heiligen Geist zu verstehen, dein Reden zu hören im Alltag. Und ja, ich möchte dich darum bitten, dass du unser Leben brauchst. Hilf uns immer wieder, Not wahrzunehmen, aber hilf uns auch, richtig darauf zu reagieren. Ich gebe uns gute Gedanken, die anderen zum Leben dürfen dienen und dir dürfen Ehre geben und dein Evangelium dürfen verkünden. Amen.